Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ja, ich gebe zu, dass ich den Titel dieser Podcast-Episode recht provokant gewählt habe. Folter, Dokumentationsmängel und die interne Revision. Auch ich bin in meinem Berufsleben mal an den Punkt gewesen, an dem mir der Gedanke an Waterboarding kam. Es gab aber auch Situationen, in denen ich mir einen Bodyguard gewünscht hätte. Um solche Dinge geht es in dieser Folge aber nicht. Und ich möchte alle sensibleren Hörerinnen und Hörer bitten, diesen Podcast nicht weiter anzuhören. Mir ist das ganze Ding unter die Haut gegangen. In diesem Podcast geht es nämlich um einen Prüfungsbericht der Nationalen Folterkommission über ein Gefängnis in Bayern. Die beschriebenen Zustände haben mich schockiert. Also, schalten Sie aus, wenn Sie zart beseitet sind. Danke. Mir war gar nicht bewusst, dass es in Deutschland eine nationale Folterkommission gibt. Gelernt habe ich von deren Existenz aus der SZ vom 7. Februar 2025. Der Artikel ist von Florian Fuchs und hat den Titel »Folterkommission kritisiert Zustände in JVA Gablingen«. Der Untertitel lautet »In der Affäre um angebliche Folter in der JVA Gablingen legt die Nationale Folterkommission ihren Prüfbericht vor. Es geht um den Verdacht der Täuschung, nackte Häftlinge und um das Justizministerium, das offenbar lange nicht an Aufklärung interessiert war.« Hier der Artikel. Häftlinge müssen auf dem nackten Betonboden schlafen. Sie haben entweder keine oder nur durchsichtige Papierkleidung an. Es ist auch unzureichend dokumentiert, warum sie überhaupt in Einzelzellen, sogenannten besonders gesicherten Hafträumen, einsitzen. So stellt es die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter in ihrem Bericht zu einem unangekündigten Besuch in der JVA Gablingen aus dem August 2024 dar. Das Dokument zeigt, was in der Skandal-JVA, in der die Staatsanwaltschaft seit Herbst gegen die Leitung und Justizvollzugsbeamte ermittelt, nach Ansicht der Prüfer alles schief lief und spart auch nicht mit Kritik am Justizministerium. Minister Georg Eisenreich, CSU, hat den Bericht vorab erhalten. In einer umfangreichen Stellungnahme geht er auf einzelne von der Folterkommission benannte Missstände ein und kündigt umfangreiche Verbesserungen an, sowohl in Gablingen als auch insgesamt im bayerischen Strafvollzug. Die Folterkommission kontrolliert regelmäßig Justizvollzugsanstalten in Deutschland. Allein, dass die JVA Gablingen nach dem Jahr 2022 im Sommer 2024 bereits wieder von Prüfern besucht wird, ist ein Alarmzeichen. Verglichen mit Prüfungsberichten aus anderen Gefängnissen zeigt sich im neuen Bericht deutlich, dass die Prüfer in Gablingen eine seltene Häufung von Missständen anprangern. Es geht in dem Bericht detailliert um die Bauweise der umstrittenen Hafträume, in denen nur Häftlinge untergebracht werden sollten, die sich in einer akuten psychischen Ausnahmesituation befinden und sich oder andere verletzen könnten. Es geht um die spärliche Kleidung für Häftlinge und die rudimentäre Ausstattung der Räume. Der Bericht offenbart aber auch, dass das Aufklärungsinteresse im Justizministerium offenbar lange wenig ausgeprägt war. Die wichtigsten Vorwürfe im Überblick. Dem Bericht zufolge hat der Leiter der Abteilung Strafvollzug im Justizministerium, also einer von Eisenreichs höchstrangigen Beamten, die Folterkommission mit Schreiben vom 28. August aufgefordert, künftig von unangekündigten Besuchen abzusehen. Mehr als irritierend empfindet die Kommission diese Aufforderung, zumal das Ministerium nach eigener Aussage seit Oktober 2023 durch das Schreiben einer Anstaltsärztin von angezeigten Missständen in der JVA wusste. Zudem, so hatte es Minister Eisenreich im Oktober auf einer Pressekonferenz bestätigt, waren zum Zeitpunkt des Schreibens bereits Hinweise eingegangen, dass die Prüfer bei ihrem Besuch getäuscht worden sein könnten. Die Aufforderung, unangekündigte Besuche bleiben zu lassen, stellt Eisenreich als individuelle Äußerung des Leiters der Vollzugsabteilung dar, die nicht seiner Haltung entspreche. Er habe ein neues Referat im Ministerium eingerichtet, das die Aufsicht über besonders grundrechtssensible Bereiche in bayerischen Gefängnissen bündele und das künftig ebenfalls unangekündigte Besuche durchführe. Bereits am Eingang des Gefängnisses in Gablingen mussten die Prüfer damals Ungewöhnliches erdulden. Laut Bericht trafen sie am 9. August 2024 um 9 Uhr unangekündigt in der JVA ein, bevor sie 20 Minuten im Eingangsbereich warten mussten, bis sie von der besonders im Fokus der Ermittlungen stehenden stellvertretenden Anstaltsleiterin empfangen wurden. Eine ungewöhnlich lange Zeitspanne, die so in Berichten über Kontrollen in anderen Gefängnissen nicht vermerkt ist. Und die Spekulationen nährt, wonach die Gefängnisleitung Zeit schinden wollte, um noch schnell Missstände in besonders gesicherten Hafträumen zu beseitigen. Im Ministerium sollen Hinweise eingegangen sein, wonach in dieser Zeit Matratzen ausgelegt worden sein sollen und Gefangene Papierunterwäsche erhalten hätten. In seiner Stellungnahme verweist Minister Eisenreich darauf, dass die Staatsanwaltschaft ermittle, ob die Prüfer getäuscht worden seien. Weitere Auskünfte könne er deshalb nicht erteilen. Häftlinge in besonders gesicherten Hafträumen unterzubringen, soll das letzte Mittel im Strafvollzug und keinesfalls Maßregelung sein. Die Kommission erkennt in Gablingen jedoch erhebliche Zweifel, ob Unterbringungen so kurz und so verträglich wie möglich gehalten wurden und führt unter anderem das Beispiel eines 11-tägigen Aufenthalts eines Häftlings auf. Gleich zu Beginn der Maßnahme sei der ruhige Zustand des Gefangenen dokumentiert worden und im weiteren Verlauf gab es demnach keine Zwischenfälle. Ein starker Kontrast zu der Vorgabe, Unterbringungen in diesen Hafträumen von akuten Ausnahmesituationen der Häftlinge abhängig zu machen. Eisenreich betont, dass es keine gesetzliche Maximaldauer für Aufenthalte in besonders gesicherten Hafträumen gebe, dass nun aber eine Kommission Empfehlungen für eine einheitliche Leitlinie ausarbeite. Die Kommission beanstandet, dass Häftlinge fast ausnahmslos nur Papierwäsche tragen durften, in 8 Fällen sogar nackt in die Hafträume eingeschlossen wurden, ohne einen Grund dafür zu dokumentieren. Papierwäsche sei zudem durchsichtig und verletze so die Intimsphäre von Häftlingen. Die Dokumentation in Gablingen liegt laut Kommission nahe, dass Gefangene in besonders gesicherten Hafträumen grundsätzlich ohne Matratze, Kissen oder Decken schlafen mussten. Das Justizministerium betont, dass inzwischen alle bayerischen Gefängnisse angehalten seien, blickdichte Einwegunterhosen zu beschaffen. Das Ministerium weist aber auch darauf hin, dass Kleidung oder auch Matratzen und andere Ausstattung von selbstgefährdenden Häftlingen dazu missbraucht werden könnten, Suizid zu begehen, etwa durch Verschlucken und somit Ersticken. Eine Vorenthaltung der Mindestausstattung bedürfe deshalb je nach Fall einer besonderen Verhältnismäßigkeitsprüfung und müsse inzwischen unverzüglich gemeldet werden. Kleidung oder Decken könnten Häftlinge auch benutzen, um Kameras abzudecken. Dieses Risiko dürften Justizvollzugsbeamte nicht hinnehmen, da die Gefangenen sich unbemerkt selbst verletzen könnten. Das Justizministerium will nun aber auf Anregung der Folterkommission langfristige Versuche mit Kameras starten, die zumindest den Bereich der Toilette nur verpixelt zeigen, um die Intimsphäre der Häftlinge zu wahren. Die 5 speziellen Hafträume der JVA Gablingen befinden sich im Keller und haben den Prüfern zufolge keine Fenster, kein Tageslicht und auch keine Frischluftzufuhr. Sie sind somit aus Sicht der Folterkommission nicht für mehrtägige Unterbringungen geeignet. Hierzu widerspricht das Justizministerium. Es gebe Lichtschächte mit Milchglasscheiben, durch die gedämpftes Licht falle und vandalismussichere Lichtschalter, die Gefangene selbst betätigen könnten. Ein automatisches Belüftungssystem stelle sicher, dass die Raumluft etwa 2-mal pro Stunde vollständig ausgetauscht werde. Dennoch betont die Kommission die am Besuchstag als besonders schlecht empfundene Luft in den Hafträumen. Die Kommission kritisiert in ihrem Bericht wiederholt die unzureichende Dokumentation und Begründung von Maßnahmen, etwa wenn den Häftlingen keine Matratzen zur Verfügung gestellt werden. Sie fordert eine zentrale Erfassung von besonderen Sicherungsmaßnahmen, um diese überprüfen zu können. Der Justizminister sagt zu, dass die Software IT-Vollzug künftig nicht mehr nur Unterbringungen in besonders gesicherten Hafträumen, sondern auch die Dauer und den Grund dafür erfassen soll, sowie die Vorenthaltung von Grundausstattung wie Kleidung oder Matratzen. Die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter nimmt diese Neuerungen im Bericht zur Kenntnis und setzt dabei noch eine gezielte Spitze gegen Georg Eisenreich. In einer Fußnote heißt es, dass der Justizminister noch im Jahr 2022 auf einen Prüfbericht aus der JVA Bernau ganz anders geantwortet habe. Demnach lehnte er damals eine Erfassung der Gründe für eine Unterbringung in besonders gesicherten Hafträumen als nicht erforderlich ab. Eine Einschätzung, die sich der Justizminister im Lichte einer der größten JVA-Affären im Freistaat inzwischen offenbar nicht mehr leisten will. Soweit zu dem Artikel. Ja, stellen Sie sich vor, Sie hätten nun die Aufgabe, die Vorkommnisse zu beurteilen. Wie beurteilen Sie die Gemengelage? Und das ist gar nicht so einfach. Und ich gebe zu, dass mir einiges erst beim zweiten oder dritten Lesen des Artikels aufgefallen ist. Eine Sache, die immer hilfreich ist, ist, das ganze Sammelsurium an Informationen erstmal auf eine Zeitachse zu legen. Also machen wir das mal. Auf Basis der Informationen aus dem Artikel startet das Ganze im Jahr 2022. Damals wurde die JVA Bernau geprüft. Und zwischen den Zeilen kann man herauslesen, dass wahrscheinlich auch die JVA Gablingen geprüft wurde. Wir wissen es aber nicht genau. Die Kommission hatte damals anscheinend auch eine Erfassung der Gründe für eine Unterbringung in besonders gesicherten Hafträumen gefordert. Der Justizminister lehnte damals eine Erfassung der Gründe für eine Unterbringung in diesen besonders gesicherten Hafträumen ab, weil es eben nicht erforderlich war oder er es so gesehen hat. Dann kommt der Oktober 2023. Da informiert eine Anstaltsärztin das Justizministerium schriftlich über Missstände in der JVA Gablingen. Am 9. August 2024 um 9 Uhr kommt es zu diesem unangekündigten Besuch in der JVA Gablingen durch die Prüfer der Nationalen Folterkommission. Und das wird ja jetzt hier auch in dem Artikel schon als Alarmzeichen gesehen, dass eben 2 Jahre später schon wieder Gablingen besucht wird. Also am 9. August um 9 Uhr trafen sie dann unangekündigt in der JVA Gablingen ein. Sie mussten 20 Minuten im Eingangsbereich warten, bis sie von der stellvertretenden Anstaltsleiterin empfangen wurden. Und im Nebensatz wurde ja erwähnt, die steht besonders im Fokus der Ermittlungen. So, und verglichen mit diesen anderen Prüfungsberichten aus anderen Gefängnissen zeigt sich jetzt in diesem neuen Bericht, dass die Prüfer in Gablingen eine seltene Häufung von Missständen anprangern. Am 28. August 2024, also 3 Wochen später, fordert der Leiter der Abteilung Strafvollzug im Justizministerium die Folterkommission mit einem Schreiben auf, künftig von unangekündigten Besuchen abzusehen. Dann kommt der Oktober 2024. Da bestätigt Minister Eisenreich auf einer Pressekonferenz, dass zum Zeitpunkt dieses Schreibens, also das muss wahrscheinlich das vom 8. August gewesen sein, bereits Hinweise eingegangen waren, dass die Prüfer bei ihrem Besuch getäuscht worden sein könnten. Nämlich diese 20-minütige Wartezeit, die hatten, und es besteht der Verdacht, dass in dieser Zeit Matratzen ausgelegt worden sind und diese Papierunterwäsche verteilt wurde. In dieser Pressekonferenz im Oktober 2024 stellt Eisenreich diese Aufforderung, keine unangekündigten Besuche mehr zu machen, als individuelle Äußerung des Leiters der Vollzugsabteilung dar. So, dann haben wir jetzt nur noch die Angabe Herbst 2024, also das kann vor oder nach dem Oktober gewesen sein. Und da steht einfach in dem Artikel nur drin, dass seit Herbst die Staatsanwaltschaft gegen die Leitung und die Justizvollzugsbeamten der JVA Gablingen ermittelt. Und dass diese Ermittlungen sich darauf oder vielleicht auch darauf beziehen, ob die Prüfer getäuscht worden seien. Anfang 2025 gibt Minister Georg Eisenreich eine umfangreiche Stellungnahme zum Bericht ab. Er geht auf einzelne von der Folterkommission benannte Missstände ein und kündigt umfangreiche Verbesserungen an, sowohl in Gablingen als auch insgesamt im bayerischen Strafvollzug. Er habe jetzt ein neues Referat im Ministerium eingerichtet, das die Aufsicht über besonders grundrechtssensible Bereiche in bayerischen Gefängnissen bündle. Und dass die Leute in diesem Referat künftig ebenfalls unangekündigte Besuche durchführen würden. Danach finalisiert die Nationale Folterkommission ihren Bericht und ergänzt in ihrem Kommentar zur Stellungnahme, dass der Justizminister noch im Jahr 2022 auf einen Prüfbericht aus der JVA Bernau ganz anders geantwortet habe. Demnach lehnte er damals eine Erfassung der Gründe für eine Unterbringung in besonders gesicherten Hafträumen als nicht erforderlich ab. Ja, und dann kam eben am 7. Februar 2025 der Artikel der SZ, den ich Ihnen gerade vorgestellt habe. So, und wenn ich jetzt diese Vorkommnisse entlang der Zeitachse reflektiere, dann zeigt sich mir ein deutlicheres Bild der Situation und deren Entwicklung. Das Ganze reicht aber noch nicht aus für eine Prüfung. Also schauen wir uns jetzt nochmal die Berichtsinhalte genauer an. Der Bericht bemängelt detailliert die Bauweise der umstrittenen Hafträume, in denen nur Häftlinge untergebracht werden sollten, die sich in einer akuten psychischen Ausnahmesituation befinden und sich oder andere verletzen könnten. Und diese 5 speziellen Hafträume in der JVA Gablingen befinden sich im Keller und haben den Prüfern zufolge keine Fenster, kein Tageslicht und auch keine Frischluftzufuhr. Und sind somit aus Sicht der Folterkommission nicht für mehrtägige Unterbringungen geeignet. Trotz automatischem Belüftungssystem haben die Prüfer in den Hafträumen am Besuchstag die Luft als besonders schlecht empfunden. Auch hat die Kommission in der JVA Gablingen erhebliche Zweifel, ob Unterbringungen so kurz und verträglich wie möglich gestaltet wurden. Da gibt es ja dieses Beispiel eines 11-tägigen Aufenthalts eines Häftlings. Und gleich zu Beginn der Maßnahme sei der ruhige Zustand des Gefangenen dokumentiert worden und auch im weiteren Verlauf gab es demnach keine Zwischenfälle. Und das ist ein starker Kontrast zu dieser Vorgabe, dass Unterbringungen in diesen Hafträumen von akuten Ausnahmesituationen der Häftlinge abhängig zu machen sind. Dann ist noch unzureichend dokumentiert, warum die Häftlinge überhaupt in Einzelzellen, diesen besonders gesicherten Hafträumen, einsitzen. Die Kommission hatte in 2022 nach ihrem Besuch in der JVA Bernau ja auch schon eine Erfassung der Gründe für eine Unterbringung in besonders gesicherten Hafträumen gefordert. Ja, und damals hat das der Justizminister als nicht erforderlich abgelehnt. Dann bemängelt der Bericht die spärliche Kleidung für Häftlinge. Die Häftlinge wurden in 8 Fällen sogar nackt in die Hafträume eingeschlossen, ohne dass hierfür ein Grund dokumentiert sei. In allen anderen Fällen durften die Häftlinge ausnahmslos nur durchsichtige Papierkleidung tragen. Die Kommission kritisiert in ihrem Bericht wiederholt die unzureichende Dokumentation und Begründung von Maßnahmen, etwa wenn den Häftlingen keine Matratzen zur Verfügung gestellt werden, und sie fordert eben diese zentrale Erfassung von besonderen Sicherungsmaßnahmen, um diese überprüfen zu können. Der Bericht der Nationalen Folterkommission offenbart dann aber auch, dass das Aufklärungsinteresse im Justizministerium offenbar lange wenig ausgeprägt war. Auch hier gibt es Hinweise, dass die Prüfer bei ihrem Besuch eben getäuscht worden sein könnten. Wir wissen ja, 20 Minuten Wartezeit, und es gab wohl Hinweise, dass in der Zeit Matratzen ausgelegt sein sollten und die Gefangenen Papierunterwäsche erhalten hätten. So, alles ziemlich übel. Dann schauen wir doch mal auf die zugesagten Maßnahmen. Der Minister kündigt umfangreiche Verbesserungen an, sowohl in Gablingen als auch insgesamt im bayerischen Strafvollzug. Was sagen Sie jetzt also zu diesen Maßnahmen, die ich alle gleich durchgehen werde? Muss man glücklich sein, dass überhaupt welche ergriffen wurden? Und vor allem, besteht Ihrer Meinung nach ein echter Wille für bessere Haftbedingungen? Hier kommt jetzt meine ganz persönliche Meinung. Los geht's. Das Justizministerium betont, dass inzwischen alle bayerischen Gefängnisse angehalten seien, blickdichte Einwegunterhosen zu beschaffen. Kleine Randbemerkung, mir als Frau würde eine blickdichte Einwegunterhose nicht genügen. Aber mal weiter. Eine Vorenthaltung der Mindestausstattung bedürfe je nach Fall einer besonderen Verhältnismäßigkeitsprüfung und müsse inzwischen unverzüglich gemeldet werden. Ja, leider wird hier nicht erwähnt, an wen was gemeldet werden muss. Also macht die Meldung bereits frei oder wird die Qualität der Meldung überprüft? Was wird denn mit der Meldung gemacht? Wird sie gleich gelöscht? Wird sie gelesen? Wird sie automatisch weggespeichert für den Fall, dass jemand nachfragt? Also Sie merken schon, in der Welt der internen Revision wäre, mach mal eine Meldung, keine Maßnahme. Also hoffen wir mal, dass das jetzt nur an der Berichterstattung der SZ oder eben an dieser Pressekonferenz liegt und tatsächlich sinnvolle Maßnahmen ergriffen werden, die auch diesen Titel Maßnahme verdienen. Gut, nächster Punkt. Das Justizministerium will nun auf Anregung der Folterkommission langfristige Versuche mit Kameras starten, die zumindest den Bereich der Toilette nur verpixelt zeigen, um die Intimsphäre der Häftlinge zu wahren. Also ein langfristiger Versuch hört sich für mich danach an, dass man erstmal lange nichts oder nur wenig tut und dann relativ wenig passiert und mit großem Bedauern wird dann irgendwann der Versuch als gescheitert definiert oder erklärt. Auch hier hätte ich mir deutlich mehr gewünscht und ich hoffe, dass die Folterkommission hier konsequent nachhält, aber sie empfiehlt ja nur. Ja, dann hat ja der Minister ein neues Referat im Ministerium eingerichtet, das die Aufsicht über besonders grundrechtssensible Bereiche in bayerischen Gefängnissen bündelt und das zukünftig ebenfalls unangekündigte Besuche durchführen wird. Ja, das ist immerhin etwas, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist ja die übliche Masche, es ist ein Problem, ich strukturiere um. Aber naja, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis. Also hier wird jetzt ein Referat gegründet. Aber mit wie vielen Personen ist denn dieses Referat ausgestattet? Über welche Qualifikation sollen die Stelleninhaber mindestens verfügen? Und wie sieht die Qualifikation der Stelleninhaber tatsächlich aus? Sind die Stellen oder ist die Stelle überhaupt besetzt? Und vielleicht sucht man auch verzweifelt in den nächsten Jahren nach qualifiziertem Personal und sagt, Fachkräftemangel, wir wollten ja, aber es hat leider nicht geklappt. Aber das sind immer noch nicht alle Fragen, die für mich offen geblieben sind. Welche Kompetenzen hatten dieses Personal? Verfügt dieses Referat über irgendwelche Weisungsrechte? Helfen weitere unangekündigte Besuche, wenn man eigentlich vielleicht doch nichts ändern will? Also meiner Meinung nach nicht. Oder hat der Bericht der Nationalen Folterkommission nun dafür gesorgt, dass eine interne Vorprüfung stattfindet, dass möglichst keine weiteren externen Berichte mit verheerenden Ergebnissen veröffentlicht werden? Also analog dem Job einer internen Revision? Denn der Job ist es ja, mögliche Probleme zunächst intern zu bemerken, damit identifizierte Probleme behoben werden können, bevor ein externer Prüfer diese identifiziert. Mal sehen. Ja, dann betont Eisenreich, dass es keine gesetzliche Maximaldauer für Aufenthalte in besonders gesicherten Hafträumen gebe, dass nun aber eine Kommission Empfehlungen für eine einheitliche Leitlinie ausarbeite. Also da muss ich sagen, da bin ich echt sehr schockiert, dass es sowas noch nicht gibt. Und die Nationale Folterkommission wird ja ebenfalls ihre Maßstäbe haben, an denen sie ihre Einschätzung der Angemessenheit der Haftbedingungen ausrichtet. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier gar keine Anhaltspunkte geben soll. Denn dann könnten die Sachverhalte auch nicht von der Nationalen Folterkommission beurteilt werden. Es klingt mir mehr danach, dass es keine bayernweite Anweisung, Richtlinie oder ähnliches gibt und es dem Personal überlassen bleibt, selbst zu entscheiden, was angemessen ist. Aber Achtung! Das ist kein kleiner Mangel im Anweisungswesen. Es gibt hierzu ja auch mindestens einen Einzelfall mit einer materiellen Feststellung. Falls also das Ministerium sich über die Folterkommission aufregen sollte, und dass diese nur dafür sorgen würde, ihr Anweisungswesen aufzublähen, dann wäre das nicht richtig. Es gibt hier eine materielle Feststellung und darüber hinaus fehlt auch eine Leitlinie. Also Sie merken schon, es kommt auf das Wording an. Nächster Punkt. Der Justizminister sagt zu, dass die Software IT-Vollzug künftig nicht mehr nur Unterbringungen in besonders gesicherten Hafträumen, sondern auch die Dauer und den Grund dafür erfassen soll. Sowie die Vorenthaltung von Grundausstattung wie Kleidung oder Matratzen. Okay. Da Informationen ja meist von Menschen in einer Software erfasst werden müssen, es aber hier heißt, dass die Software IT-Vollzug etwas erfassen soll, gehe ich aufgrund der Formulierung mal davon aus, dass die Software die Gründe und die Dauer der Unterbringung in besonders gesicherten Hafträumen bisher gar nicht erfassen kann, sprich die entsprechenden Datenbankfelder fehlen. Kein Wunder also, dass es mit der Dokumentation nicht so richtig klappt. Dann wäre nämlich eine Dokumentation in der Software erst gar nicht vorgesehen. Komisch, oder, dass man das beim Kauf oder bei der Beauftragung der Programmierung gar nicht gemerkt hat? Oder wurde es erst gar nicht beauftragt? Grundsätzlich sage ich nachher nochmal was zum Thema Dokumentation. Und dann gibt es ja noch die Stellungnahme und die Einwände des Ministeriums zu den Empfehlungen. Die gehen wir jetzt auch nochmal durch. Hier erstmal der Einwand zu der rudimentären Ausstattung der Räume. Das Ministerium weist aber auch darauf hin, dass Kleidung oder auch Matratzen und andere Ausstattung von selbstgefährdenden Häftlingen dazu missbraucht werden könnten, Suizid zu begehen, etwa durch Verschlucken und somit Ersticken. Also um das jetzt wirklich beurteilen zu können, bräuchte man wohl einen Profi, der sich mit sowas auskennt Und ich unterstelle den Prüfern der Nationalen Folterkommission mal, dass sie diesbezüglich Profis sind und die Lage einschätzen können. Wenn allerdings die Nationale Folterkommission so etwas zur Sprache bringt und bemängelt, dann gehe ich stark davon aus, dass es bei der Unterbringung suizidgefährdeter Personen weitere Alternativen gibt, ohne sie nackt und ohne jegliches Mobiliar einzusperren. Nächstes Argument. Kleidung oder Decken könnten Häftlinge auch benutzen, um Kameras abzudecken. Und dieses Risiko dürften Justizvollzugbeamte nicht hinnehmen. Ja, es gibt sicherlich Kameras, die mit Hilfe von Kleidung abgedeckt werden können. Ich bin aber auch sicher, dass es heutzutage bereits Kameras gibt, die nicht abgedeckt werden können. Denken Sie zum Beispiel nur an diese an der Decke montierten Halbkugeln oder sowas ähnliches. Sollten also in den besonders gesicherten Hafträumen veraltete Technik hängen, die verdeckt werden kann, gilt es natürlich abzuwägen, ob man diese Kameras nicht durch neuere Modelle ersetzt, sodass man den Häftlingen das Tragen von Kleidung gewähren kann. Allerdings würde das jetzt bedeuten, dass die Häftlinge nackt sein müssen, weil man die Kosten für neue Kameras nicht tragen möchte. Denken die da wirklich so? Und was auch in meinen Kopf so nicht reingeht, ist, was spräche denn dagegen, den Häftlingen erstmal Kleidung zuzugestehen und sie erst dann zu entziehen, wenn man bemerkt, dass Häftlinge sie selbstgefährdend oder zur Abdeckung der Kameras nutzen? Ich meine, die haben ja Kameras, die schauen ja hin. Wenn was passiert, werden sie die Leute ja wohl noch retten können. Verstehe ich nicht. Ja, und was sagt denn das Ganze über die Werte des Justizministeriums aus? Ja, ich als professionelle Schwarzseherin habe da so meine Hypothesen. Aber kommen wir lieber zum nächsten Thema, das in jeder Prüfung betrachtet werden sollte. Und das ist meist das Schwierigste. Zu erkennen, was fehlt. Und da ist mir etwas bei den Maßnahmen aufgefallen. Ist Ihnen auch aufgefallen, was als Maßnahme vollkommen fehlt? Alles, was mit der Bauweise zu tun hat. Also der kostenintensivste Posten, sollte man etwas verändern wollen. Interessant ist, dass die Bauweise nicht den Anforderungen entspricht. Sollte es sich jetzt um einen Neubau des Gefängnisses handeln, dann hätte man sich nicht an die internationalen Konventionen oder Anforderungen gehalten. Das wäre ein starkes Stück. Allerdings ist mir jetzt wirklich nicht bekannt, wie alt die Gefängnisse sind. Auf Wikipedia habe ich nachgelesen, dass es die Nationale Folterkommission in Deutschland noch gar nicht so lange gibt. Bei Wikipedia heißt es: Die Bundesstelle zur Verhütung von Folter wurde am 20. November 2008 vom Bundesministerium der Justiz errichtet. Es gibt auch ein europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe. Auf Englisch Committee for the Prevention of Torture oder kurz CPT. Rechtsgrundlage ist die Europäische Antifolterkonvention des Europarats aus dem Jahr 1987. Interessant, also 21 Jahre vorher. Sie erlaubt es, dem CPT jegliche Haftorte der Vertragsstaaten aufzusuchen und zu inspizieren. Es werden nur stichprobenmäßige Besuche abgestattet. Im Anschluss an den Besuch wird ein Bericht mit Empfehlungen an die jeweilige Regierung geschickt. Dieser Bericht und die Antwort der Regierung werden regelmäßig veröffentlicht. Vermutlich sind die Gefängnisse also älter als 1987 und entsprechen in Bezug auf die besonders gesicherten Hafträume nicht den Anforderungen. Was tut man jetzt in so einem Fall? Ignoriert man das und gelobt Besserungen im nächsten Neubau? Oder werden Anpassungen an der Bausubstanz vorgenommen? Gemäß Wikipedia haben ja die Berichte der Europäischen und Nationalen Folterkommission nur empfehlenden Charakter. Allerdings werden die Berichte veröffentlicht, das ist ja schon mal was. Ja, und dann kommen wir doch nochmal zu dem Thema Prüfungshemmnisse. Die Informationen aus Wikipedia, der genannten Rechtsgrundlage und der darin erhaltenen Erlaubnis der Kommission, jegliche Haftorte der Vertragsstaaten aufzusuchen und inspizieren zu dürfen, wirft in meiner Wahrnehmung ein noch schlechteres Licht auf die Prüfungshemmnisse und die schleppende Aufklärung durch das Ministerium als beim ersten Lesen. Kein Wunder, dass die Prüfer diese Hemmnisse in ihrem Bericht aufführen und die schleppende Aufarbeitung der festgestellten Mängel anprangern. Ja, und wie angekündigt möchte ich jetzt abschließend noch das Thema Dokumentation stressen. Ehrlich gesagt mag ich Feststellungen nicht, die eine fehlende Dokumentation bemängeln. Ich weiß, es gibt Prüfer, wie zum Beispiel die von der Bankenaufsicht, die setzen eine fehlende Dokumentation mit nicht gemacht gleich. Ja, das kann schon eine mittlere oder höhere Feststellungskategorie bei denen nach sich ziehen. Dann gibt es Prüfer, bei denen eine fehlende Dokumentation immer als eine geringfügige Feststellung eingestuft wird. Das ist eine Riesendiskrepanz. Für mich ist immer entscheidend, ob etwas funktioniert und ein Prozess wirksam ist oder nicht und was die Auswirkungen einer fehlenden Dokumentation sind. Wirkt es sich nicht aus, dann kann es eine geringfügige Feststellung sein, auch in meiner Welt. Sind die Auswirkungen jedoch groß, kann die Feststellung auch gravierender eingestuft werden, auch in einem Einzelfall. Handelt es sich aber um eine systematisch durchgehend fehlende Dokumentation, dann kann das gar nicht mehr geringfügig sein. Also so wie in diesem Fall, das IT-System hat gar kein Feld dafür, wo man das eintragen kann. So wie ich in dem Artikel verstanden habe, ist unzureichend dokumentiert, warum die Häftlinge überhaupt in besonders gesicherten Hafträumen einsitzen. Und das hat für die Häftlinge große Auswirkungen. Für mich ist diese unzureichende Dokumentation daher eine gewichtige Feststellung, die man nicht einfach als geringfügig vom Tisch wischen sollte. Hier gilt es, aufmerksam zu bleiben und auf die Auswirkungen zu achten. Ja, und mein Fazit zu diesem traurigen Thema Folter fällt mir extrem schwer zu treffen. Die Erstellung dieses Podcasts hat mich ziemlich mitgenommen, ob der unmenschlichen Zustände in bayerischen Gefängnissen. Bayern ist ja mein Heimatland, auch wenn man es inzwischen kaum mehr hört. Ich bin enttäuscht und entsetzt, dass es dort solche Zustände gibt und dass solche Zustände herrschen. Ich bin aber auch über die Rahmenbedingungen entsetzt. Weshalb haben die Folterkommissionen nicht umfangreichere Rechte? Soll das ein zahnloser Tiger sein nach dem Motto, was wollt ihr denn? Wir haben ja was getan. Die Berichte werden doch veröffentlicht. Ach ja, ist das so wirksam? Glaubt man wirklich, dass eine Veröffentlichung dieser Informationen zu einer Veränderung führt? Ich glaube nämlich nicht, dass Sträflinge eine besonders gute Lobby haben. Bisher hat es anscheinend noch nicht so gewirkt, wie man es sich vorgestellt hat. Und meiner Meinung nach werden die Empfehlungen der Prüfer der Nationalen Folterkommission zu sehr ignoriert. Die Sträflinge haben keine Lobby. Niemand regt sich darüber auf. Ist dann jetzt alles so okay? Aus meiner Sicht nicht. Für mich stellt es sich so dar, dass die internen Kontrollverfahren nicht ausreichend funktionieren. Also müssen diese verbessert werden. Ich sehe es so. Die First Line gibt sich keine ausreichenden Standards, die den Anti-Folter-Konventionen entsprechen. Die Second Line im Ministerium war nicht funktionsfähig bzw. hat einiges nicht in der First Line eingefordert. Und die Third Line gibt jetzt Empfehlungen ab, die ignoriert werden. Hallo? Wir reden hier nicht von einer Bananenrepublik oder Guantanamo. Wir sprechen hier über Europa, über Deutschland, konkret über Bayern, ein deutsches Bundesland. Man kann jetzt also nicht behaupten, dass Bayern so arm sei, dass es sich keine Gefängnisse leisten könne, die die Europäische Anti-Folter-Konvention des Europarats einhalten. Sie merken schon, meiner Meinung nach sollten die Prüfer das darüberliegende größere Thema angehen. Es sollte eine Gesamtberichterstattung oder Sammelberichterstattung erfolgen, die die Zustände in den Einrichtungen darstellt. Und auch wenn 80% in Ordnung sein sollten, halte ich es nicht für angebracht, die restlichen 20% zu ignorieren. Solange es schwarze Schafe gibt, die diese Konventionen ignorieren können, ohne dass ihnen etwas passiert, zeigt das, dass die internen Kontrollverfahren zu verbessern sind. Das ist auf europäischer Ebene anzugehen. Ja, ich weiß, da haben wir gerade viele Themen. Aber wofür stehen wir denn in Europa? Weshalb geben wir uns Konventionen, wenn diese ignoriert oder über die Zeit ausgesessen werden können? Das ganze Thema sollte doch hoffentlich nicht von Anfang an nur ein Feigenblatt sein, oder? Das war's für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Tragen Sie sich gerne für meinen monatlich erscheinenden Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie mir etwas mitteilen wollen, schreiben Sie mir gerne eine Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie Ihre Absendemailadresse weglassen, bleibt das Ganze 100% anonym. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann machen Sie gerne Werbung dafür. Denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.